HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Burkhard Dedner, Büchnerforscher. Gastgeber ist Hans Sarkowitsch. Herr Dedner, Sie sind Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Marburg, Leiter der Forschungsstelle Georg Büchner, Herausgeber der historisch-kritischen Ausgabe der sämtlichen Werke Georg Büchners und Autor von zahlreichen Büchern und Aufsätzen über Georg Büchner. Man kann also mit Fug und Recht von einer Büchner-Leidenschaft bei Ihnen sprechen. Wann hat das begonnen?
Das hat 1981 begonnen und es hat nicht als Leidenschaft begonnen, überhaupt nicht. Wir hatten an der Universität Marburg eine neue Forschungsstelle gegründet. Die sollte aufgebaut werden von Thomas Michael Mayer. Und es wurde ein Kongress veranstaltet in Darmstadt 1981, der erste Büchner-Kongress. Und wie man das als Kollege so tut, schreibt man dann einen Beitrag auch dazu, um dabei zu sein. Und da ich von Büchner nichts wusste, habe ich wie alle diese Leute einen Beitrag über die Büchner-Rezeption geschrieben. Dann ging das weiter, dass es zu einem Streit kam zwischen besagtem Thomas Michael Mayer und seinem Chef, seinem professoralen Chef. Und es wurde ein neuer Chef gesucht, ein Professor, der das Ganze leiten sollte. Und ich dachte, das wäre im Wesentlichen eine Formalität. Der Mayer würde das schon richten und ich würde gelegentlich mal was mit unterschreiben oder dabei sein. Das war aber nicht so, sondern ich wurde mehr und mehr hineingezogen in die Büchnerei. Und wir haben dann zusammen einen Antrag gestellt bei der DFG 1987, der dann auch bewilligt wurde. Das war auch ein langwieriger Prozess. Und wenn man sich meine Publikationsliste ansieht, kann man es genau sehen. Seit 1995 ist das Büchner geworden. Ja.
Also für Georg Büchner sind Sie ein Spätberufener eigentlich.
Ja, völlig.
Also, Sie sind ja 1942 in Berlin geboren. Gab es denn in Ihrem Elternhaus schon eine literarische Prägung?
Nein, das kann man nicht sagen. Also es ist, der Vater war mittlerer Beamter, der Großvater war noch Bauer, wie das ja zu dieser Zeit nicht ganz unüblich war. Allerdings mit von allen Seiten mit Interesse an Literatur. Mein Großvater war ein Heine-Fan, obwohl er gleichzeitig kaiserlicher Polizeibeamter gewesen war. Also diese Art von Prägung war da. Aber in keiner Weise, also niemand von denen hatte Abitur, sondern das war auf etwas, war lebendig, aber auf anderem Niveau. Das ist dann an der Schule gekommen, wobei ich auch sagen würde, ich hätte alles Mögliche werden können. Ich war auch nicht schlecht in Mathematik oder hätte Lateinlehrer werden können. Irgendwie, das ist auch nicht ganz untypisch, sollte es Lehrer sein. Das war, sollte was Kulturelles sein und etwas, wo ich auf jeden Fall mein Geld mitverdienen könnte. So kam also dieses Studium zustande, Germanistik, Geschichte in erster Linie.
Wir sind schon mit großen Schritten jetzt vorangegangen. Wir wollen die Mutter nicht vergessen. Die spielt ja bei Georg Büchner auch eine entscheidende Rolle.
Ja. Ja, die Mutter, der Vater ist sowieso, der ist im Krieg geblieben, also den Vater kenne ich gar nicht. Die Mutter war diejenige, die viel gelesen hat. Es gab einen Bücherschrank zu Hause, beide Reihen waren voll besetzt. Sie las ziemlich viel und sprach auch gern über Literatur. Büchner hat sie mit Sicherheit nicht gekannt und auf der Schule wahrscheinlich auch nicht.
Ja. Und Sie, haben Sie Büchner auf der Schule kennengelernt oder was hat
nein, ich
gelesen?
Nein, ich glaube, ich habe ihn nicht auf der Schule kennengelernt. Also es war der normale Kanon. Storm wurde gelesen, Keller wurde gelesen, selbstverständlich die Klassiker, Novalis. Aber Büchner war nicht dabei.
Und die innere Migration nehme ich an, Bergengrün?
Bergengrün, ja. Aber ich muss zugeben, dass ich ein schlechtes Verhältnis zu dem Deutschlehrer hatte und auch entsprechend wenig bei ihm gelernt habe. Das will ich nicht mal unbedingt ihm anlasten. Das kann auch an mir gelegen haben.
Also auch da noch keine Büchner-Nähe in dieser frühen Phase. Nein. Sie haben schon erwähnt, Sie haben studiert in verschiedenen Orten. Berlin, Tübingen, Aix-en-Provence ein Semester. Was haben Sie studiert? Nur Germanistik?
Germanistik war das Hauptfach, Geschichte das Nebenfach, wobei gar nicht sicher war zu Anfang, was das Hauptfach sein würde. Es wurde dann irgendwann Germanistik. Ich habe die Zwischenprüfung in Romanistik gemacht und auch noch ein bisschen weiter studiert und habe das Rigorosum im zweiten Nebenfach in Philosophie abgelegt. Es ist also, das Spektrum ist etwas breiter gewesen als nur diese zwei Fächer. Gott sei Dank war das damals möglich, im Unterschied zu heute.
Sie haben in Tübingen promoviert 1967. Worüber?
Über das Thema Ideal, Topos Ideal und Realitätspostulat. Sie sehen, wie schwer mir das schon fällt. Ja. Darstellungen des Landlebens im Roman des 18. Jahrhunderts. Das hört sich sehr umständlich an, wie es sich für ein Dissertationsthema gehört. Es ging um die Frage, wie realistische Schreibart zustande kommt, nämlich ob sie auf der Beobachtung von Realität beruht oder auf der Umdeutung älterer literarischer Muster. Und ich war der Meinung, dass es sich im Wesentlichen um die Umdeutung älterer literarischer Muster handelt, wodurch dann der Realismus gleichzeitig so etwas leicht Idealisierendes, Verherrlichendes, Idyllisches eben bekommt bei meinem Thema.
Ich klopfe es immer so ein bisschen ab. Georg Büchner immer noch nicht?
Nein. Nein, das, also was man höchstens schon merken kann, das ist mir auch zum Teil vorgeworfen worden, dass ich sehr zum Systematisieren neige. Also ein Historiker hat mir das vorgeworfen. Also nicht so sehr einen Blick für die Gegenstände an sich hätte, sondern versuchen würde, sie in ein System hineinzubringen. Das, denke ich, ist jetzt bei diesem Thema auch schon, was ich Ihnen erzählt habe, auch klar geworden. Und das ist jetzt für die spätere editorische Arbeit, die ich mache, dafür ist das wichtig. Für Büchner selbst natürlich auch nicht.
Darauf werden wir noch kommen, auf diese Herkulesarbeit, die Sie da leisten müssen. Sie haben dann als Professor gearbeitet, von 1969 bis 1976 in den USA, im Vassar College, dann an der Indiana University. Warum geht ein Germanist in die USA?
Das hat bei mir einen ganz privaten Grund. Ich habe im Studentenheim in Tübingen eine Frau kennengelernt, die zufällig aus Amerika stammte und dort nur ein paar Semester verbringen wollte, also eigentlich nur ein Jahr, dann wurden zwei, dann wurden es drei. Und das dritte Jahr hing dann schon mit der Hochzeit zusammen, mit der Heirat. Und dann lag es ja nahe, in das Land der Ehefrau zu gehen. Das war der eine Grund. Der andere Grund war auch, dass ich nicht bei einem Germanisten promoviert hatte, sondern bei einem Volkskundler und im Augenblick keine Chance sah, auf dem deutschen Universitätsmarkt so schnell unterzukommen, sodass ich mich in Amerika beworben habe. Das habe ich auch nicht bereut.
Das war ja, ich sag mal, direkt oder noch fast in einer sehr bewegten Zeit, seit 69, die 68er waren gerade ein Jahr alt.
Ja.
Und spürten Sie da etwas davon?
Von 1968?
Ja,
ja und nein. Also natürlich war ich weitgehend damit beschäftigt, meine Dissertation zu schreiben und das habe ich in anderthalb Jahren getan und dann ist man etwas aus dem Verkehr gezogen, das merkt man bei Büchner auch. Auf der anderen Seite kam ich aus Berlin, also aus der Schnittstelle der politischen Systeme. Und ich habe eine Abitursarbeit geschrieben, auf die habe ich die Frage beantwortet, welche Gefahren kommen auf die Bundesrepublik vor allen Dingen zu. Die habe ich so beantwortet, sie habe ideologisch der DDR und dem Ostblock nichts entgegenzusetzen. Dieser Meinung wäre ich heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber Sie sehen, ganz unpolitisch war ich zu dieser Zeit nicht. Und an den, nein, die Studentenunruhen habe ich also sozusagen mehr mitverfolgt, als selbst mich daran zu beteiligen.
Naja, aber die Abiturarbeit hätte ja schon fast für ein Berufsverbot gereicht.
Stimmt,
schon vom Thema her, ja, in den USA Germanistik zu lehren mit Studenten, das ist ja etwas ganz anderes als in Deutschland.
Das ist zur Hälfte Sprachunterricht und man muss sehen, wie viel man außerdem noch gewinnen kann an Literaturunterricht. Ich muss sagen, dass mir der Sprachunterricht vor allen Dingen mit Anfängern immer Spaß gemacht hat. Das hat auch so etwas Schauspielerisches, was man da machen kann. Man lernt seine Sprechwerkzeuge kennen und bringt es denen auch bei, macht etwas Mimikry und dergleichen. Das ist gar nicht schlecht.
Aber Sie sind dort nicht geblieben, sondern nach Deutschland zurückgegangen.
Ja, das hatte auch wieder zum Teil persönliche Gründe. Das Klima war für uns nicht erträglich, für uns, meine Kinder, nicht erträglich im Zentrum Amerikas. Das andere war, den Versuch zu machen, hier wieder herzukommen. Natürlich ist es schön, der Charme des Deutschunterrichts hat seine Grenzen. Und es ist schön, dann völlig in dem Fach zu arbeiten, für das man studiert hat.
Aber Sie sind nicht nach Berlin, nicht nach Tübingen gegangen, sondern nach Marburg.
Das ist ein reiner Zufall. Ich hatte ein Angebot für eine Gastprofessur in Gießen bekommen und in Marburg war gerade eine Stelle frei und also habe ich mich auf diese Stelle beworben. Es ist eine der wenigen Bewerbungen gewesen, die ich eben versucht habe und die ging gut und dann kam ich nach Marburg.
So, der Zufall spielt so.
Ja, genau.
Sie haben Forschungsschwerpunkte seit 1976, seit Sie Professor für neuere deutsche Literatur in Marburg sind. Und diese Forschungsschwerpunkte richten sich ja nicht nur auf Büchner. Was ist sonst noch Ihr Schwerpunkt?
Natürlich war das 18. Jahrhundert weiterhin mein Schwerpunkt. Das war ja schon von der Dissertation so. Lessing war einer meiner Lieblingsschriftsteller, Die Stürmer und Dränger. Ich habe ein Buch auf Englisch geschrieben über Karl Sternheim, bin dann also in den Expressionismus hineingegangen und war eine Weile wahrscheinlich ein mitlaufender Thomas-Mann-Forscher, der sozusagen von dem Kern der Thomas-Mann-Forschung so am Rande wahrgenommen wurde. Ich war nicht im Zentrum drin, aber das war jedenfalls ein weiterer Schwerpunkt. Ich habe auch einmal einen Aufsatz geschrieben zum Hörspiel in der Nachkriegszeit, der auch, glaube ich, ganz gut aufgenommen wurde. Also Sie sehen, auch mit Ihrem Beruf bin ich in Berührung gekommen.
War auch damals noch kein Büchner-Hörspiel, obwohl wir damals welche produziert haben im Sender. Ja, in den letzten 15 Jahren, mindestens 15 Jahre, nur Georg Büchner? Oder gab es da noch was anderes?
Das will ich jetzt nicht ganz ausschließen, aber ich würde sagen, das ist zum einen Georg Büchner und zum anderen sind es Fachveröffentlichungen zum Handwerk der Editorik. Ich bin also, oder war jedenfalls auch im Vorstand der European Society of Textual Scholarship, die Editorik jetzt auf europäischem international betreibt und organisiert und das gleiche jetzt auch im Vorstand der deutschen Editoren. Aber Sie haben recht, sonst ist es vor März Georg Büchner und eben Editorik, mehr nicht.
Wir kommen zum ersten Musikstück, das Sie sich ausgesucht haben. Es ist das Lied Pulchra S aus der Marienvesper von Claudio Monteverdi, entstanden gut 200 Jahre vor Büchners Geburt. Es singen in unserer Aufnahme Marinella Penicchi und Anne Menoises. Die Aufnahme leitet John Elliott Gardiner. Sie hören den HR2 Doppelkopf, heute mit dem Büchner-Forscher Burkhard Dedner. Mein Name ist Hans Sarkovic. Das Werk Georg Büchners hatte es nicht leicht, sich in Deutschland durchzusetzen. Im 19. Jahrhundert war er ein fast vergessener Autor, trotz zweier Werkausgaben 1850 und 1878. Woran lag das, Herr Dedner?
Er wurde wahrgenommen bis 1848, mehr als man eigentlich bisher gedacht hat. Er war zunächst einmal gelobt worden von seinem Entdecker und ersten Herausgeber Gutzkow als das große Genie, auf das alle warteten. Nachdem Goethe tot war, gab es keinen großen Dichter in Deutschland und Heine war nicht gut genug, nach dem, was Gutzkow annahm. Und so erwartete zumindest Gutzkow, dass Büchner das neue Genie sein würde. Dann kamen die Behörden und machten dem Treiben dieser Literatengruppe um Gutzkow ein Ende. Und trotzdem war es schon einem Teil des Publikums klar, dass Büchner ein ganz großer gewesen war. Es gab ein weit verbreitetes Gedicht von Georg Herwegh über Büchner. Der Jugend fehlt ein Führer in der Schlacht. Das war also sowohl der politische Büchner wie auch der literarische Büchner. Und man hat bestimmte Werke, also zum Beispiel Lenz, hat auf einige Rezensenten einen ganz tiefen Eindruck gemacht, als etwas ganz Neues. Man werde unter Umständen leicht wahnsinnig über diesem Werk, über einen Menschen, der seinen Verstand verliert. Das hat verstört, provoziert. Vielleicht haben sie es nicht unbedingt gut gefunden, aber auf jeden Fall kam die Aufmerksamkeit darauf. Ich würde sagen, dass die Flaute für Büchner dann nach der 48er-Revolution einsetzte, wo es so etwas wie einen konservativen Schub in Deutschland gibt. Die Hoffnungen richten sich dann irgendwann mal auf Bismarck oder auf etwas Ähnliches, auf die Preußen. Und da passte Büchner nun überhaupt nicht mehr hinein, sodass in der Tat, so wie Sie es gesagt haben, um 1870 Büchner weitgehend vergessen war. Die Sozialdemokraten haben gelegentlich dann noch einmal auf den hessischen Landboten hingewiesen, also die Partei, als sie dann entstand. Und dann kommt die Wiederentdeckung Büchners mit dem Naturalismus um 1890. Gerhard Hauptmann war ein großer Büchner-Fan. Frank Wedekind war ein Büchner-Fan und dann beginnen die ersten Theateraufführungen. Das Publikum wird nach und nach, eigentlich erst nach 1913, würde ich sagen, auf ihn aufmerksam.
Da war die Premiere von Wojcik, vorher, das Sie erwähnt hatten, Nuance und Lena 1895. Dantons 1902.
Und dann 1902. Der 100. Geburtstag. Solche Geburtstage spielen dann auch 13, eine Rolle.
Ja. Haben wir jetzt wieder nächst. Ja, woher rührte jetzt plötzlich dieses Interesse? Sie sagten Gerhard Hauptmann, Naturalismus, aber es war ja nicht nur Hauptmann, es waren ja doch relativ viele, die sich da plötzlich interessierten.
Ja, es sind zum Teil, das geht durch das ganze Werk hindurch, thematische Fragen. Büchner steht für zwei große Themen. Das eine Thema ist Politik, Büchner ist der Sozialrevolutionär, der Dichter der Revolution. Das andere große Thema ist psychische Krankheiten. Lenz, im Wojcik spielt das eine große Rolle. Und dann natürlich Büchner, ja, das gehört mit zum Thema Sozialrevolution, Büchner als der Dichter der Armen, der weiß, wie die Armen leben und für die Armen eintritt. Das ist sicherlich bei Gerhard Hauptmann ganz wichtig gewesen. Gleichzeitig spielt eine Rolle Büchners Schreibart. Ich nehme an, dazu müssten wir noch sehr viel mehr sagen. Er steht ganz dem sozusagen etwas gefälligeren, lehrerschulhaften, für den Schulgebrauch geschriebenen Ton der Novellisten um Theodor Storm, selbst Keller, der ist schon etwas anders, aber sagen wir, um Theodor Storm steht er ganz fern. Storm hat ihn geschätzt, aber Storm schreibt ganz anders, natürlich auch Goethe schreibt ganz anders. Hier haben wir eine neue Art, Szenen zu komponieren, eine andere Art, mit Sprache umzugehen. Das beeindruckt auch schon im Naturalismus und beeindruckt dann noch sehr viel stärker die junge Generation von 1910, also die jungen Expressionisten, die, glaube ich, da gerade von ihm lernen, wie man ein Drama ganz anders schreibt, als das bei Schiller üblich war.
Also interessant, das ist ein verspäteter Autor eigentlich, weil in seiner Zeit nicht so geschätzt und 70 Jahre später plötzlich wird er als ganz moderner Autor erkannt, der den Jungen noch was lernen kann.
Ja, und dieses Moderne werden wir ja nicht los. Ja. Also ich muss gestehen, ich bin dessen fast schon etwas überdrüssig, immer wieder erklären zu müssen, warum Büchner jetzt modern sei. Aber es bleibt ihm erhalten. Ich nehme an, es gibt tatsächlich so etwas wie das ständige Lernen können von einem Autor. Das Beispiel, das ich gerne heranführe, ist ein junger Renaissance-Maler, Masaccio, ist auch ungefähr Anfang der 20er Jahre gestorben. Und später haben die Größen der Renaissance, also Michelangelo und Raphael, vor seinen Fresken gestanden, um zu sehen, wie er das eigentlich macht, dass meinetwegen Menschen richtig auf dem Boden stehen. Das ist nämlich gar nicht so leicht, einen Menschen so darzustellen und einiges andere auch. Das heißt, es gibt Autoren, von denen man lernen kann. Goethe ist, glaube ich, ein Autor, den man sehr schätzen kann. Ich will nicht sagen, dass man von Goethe nichts lernen kann, aber es hat sich irgendwie im 20. Jahrhundert erwiesen, dass die jungen Autoren glaubten, von Büchner mehr lernen zu können als von anderen deutschen Autoren.
Und hat er denn dann auch Autoren richtig gehend beeinflusst bei ihren Stücken?
Ja, also wir können das nachweisen bei Hauptmann, Wedekind, die hatte ich schon genannt, bei Georg Heim, das sind dann zum Teil auch die Erzählungen und Dramen. Ich denke, das geht weiter bis hin sicherlich zu Heiner Müller, Jelinek, die ich nicht sehr gut kenne, aber das, was ich von ihr kenne, da höre ich immer wieder gelegentlich einen Büchner-Sound drin. Da sind also Ausdrücke von Büchner, die gebraucht werden. Also ich denke, das geht tatsächlich durch bis in die Gegenwart.
Wenn wir nochmal ein Stück zurückspringen, der Weimarer Republik war ja ein gern gespielter Autor. Da. Ja. Das passte natürlich zur Zeit, zur Republikzeit, zur ersten deutschen Republik.
Ja. Ja, und zwar da auch schon mit unterschiedlichen Varianten. Also Dantons Tod ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Steht man mehr auf der Seite des strengen Republikaners Robespierre, möglicherweise sogar auf der Seite des Politkommissars Saint-Just. Und es gibt also Aufführungen jetzt von linker Seite, die etwas Saint-Just zu einer der Hauptfiguren machen. Bei anderen, Max Reinhardt, der Dantons Tod ganz groß herausgebracht hat, glaube ich, geht es mehr um das historische Schauspiel, also die Vielfalt des Lebens, die da gezeigt wird, die man natürlich wunderbar dramatisch darstellen kann. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, da heranzugehen. Man kann ihn als Agitprop-Theater-Schauspiel, als Agitprop-Theater spielen oder eben als historisches Kostümstück. Es funktioniert auf sehr viele verschiedene Arten. Das gehört natürlich mit zu der Erklärung, warum Büchner nie wieder ganz verschwunden ist, sondern sich in irgendeiner Deutungsvariante behauptet hat.
Ja, man sollte meinen, 1933 wäre das schlagartig vorbei gewesen, dass die Nationalsozialisten konnten doch eigentlich an Georg Büchner nichts Positives finden, ein revolutionärer Autor, aber das Gegenteil war der Fall.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass Wojcik weniger nach 1933 weniger gespielt wird, aber ein Theaterhistoriker, Viehweg, hat argumentiert, dass vor 33 Wojcik so viel gespielt worden war, dass er nach 1933 ausgespielt war. Das passiert mit allen Autoren. Das wird mit Büchner jetzt auch passieren. Nach 2013, dann wird es wahrscheinlich eine Zeit lang, wird er weniger gespielt, weil das Publikum ihn jetzt kennt. Was andere Stücke von ihm angeht, also wie zum Beispiel Dantons Tod, das ließ sich auch für die Nationalsozialisten durchaus vereinnahmen. Das geht dann unter Umständen über die Variante der Revolutionär, der trotz seiner tiefen Einsicht in die Vergeblichkeit dabei bleibt. Das ist sozusagen eine Art von heroischem Dennoch, das hinter Büchners Leben steht, und damit konnten die Nationalsozialisten auch gut leben. Büchner sei der Entdecker des Dämonischen, wurde etwa gesagt. Also es gibt ja eine Schrift von Georg Lukács über den faschistisch verfälschten Büchner, die natürlich zeigt, dass Büchner im Nationalsozialismus rezipiert wurde und eben aus Lukács Sicht und auch aus meiner Sicht verfälscht.
Ja gut, die Nationalsozialisten verstanden sich ja als Revolutionäre, als junge revolutionäre Bewegung in der Zeit. Da passt es vielleicht doch dazu. In der Bundesrepublik, um in die Zeit nach 1945 zu kommen, haben sich die Politiker, auch die Bildungspolitiker, mit Büchner sehr schwer getan. Keine Briefmarke in der Bundesrepublik bisher erschienen. So Georg Büchner, kein Schulstoff, lange Zeit.
Ja.
Hing das mit dem Hessischen Landbund zusammen?
Warum es so lange keine Briefmarke für ihn gab, ist mir ein Rätsel. Und ich muss gestehen, dass ich das jetzt umdrehen würde und sagen würde, es soll jeder stolz sein, dem die Briefmarke so lange verweigert wird. Offenbar ärgert er die Leute. Und das muss wohl bei Büchner auch der Fall gewesen sein. Weg war er natürlich auch nicht. Es gibt auch in den Zeit nach 1945 ständig Literatur zu Büchner. An den Universitäten wurde er wahrscheinlich unterrichtet. Aber Sie haben recht, die große Wende kam da wahrscheinlich mit der 68er-Bewegung, dass Büchner jetzt tatsächlich als aktuell interessanter Autor gesehen wurde.
Wenn wir nochmal bei der Briefmarke bleiben. In der DDR gab es eine Büchner-Briefmarke. Da wurde Büchner mehr vereinnahmt als in der Bundesrepublik. Er konnte es ja auch nicht ablehnen mehr, was mit ihm gemacht wurde. Aber war er denn wirklich ein so großer, bedeutender, wichtiger Autor für die DDR-Geschichte?
Die DDR hat literarisch eine eher konservative Politik betrieben, also ist mehr auf der kanonisierten Linie Goethe, Schiller, dann vielleicht noch Heine und dann hin zu Fontane und Thomas Mann geblieben, so dass Büchner ihr auch nicht so recht ins Konzept passte. Er galt als Prämarxist, das heißt also, er hatte die große Erkenntnis mit Marx noch nicht erlebt, war dann also höchstens eine Art von kleinbürgerlichem Sozialismus, soweit man vertrat einen kleinbürgerlichen Sozialismus, soweit es um diese Zuschreibung ging. Und auch der Stil, in dem er schrieb, war nicht gerade vorbildlich für die Art, wie die jungen Schriftsteller schreiben sollte. Also es gab dort eine große Gruppe, die Büchner sehr schätzte. Aber wenn man sich die Apparatschiks der DDR anschaute, kann man sich gut vorstellen, dass die mit dem jungen Feuerkopf auch nichts anfangen konnten.
Heute ist das alles anders. Der Hesse Landbode wird gelesen in den Schulen, Jos und Lena natürlich. Woyzeck ist ja fast schon traditionell Abiturstoff, nicht nur in Hessen. Warum eignen sich die Werke von Büchner denn plötzlich so hervorragend für den Deutschunterricht?
Ich bin natürlich etwas skeptisch, was eine solche Popularität bedeutet. Also ich habe es selbst noch bei Schiller erlebt, dass Schiller mal früher für 18-Jährige gebracht wurde und dann wurde er irgendwann von 14-Jährigen gelesen. Und gleichzeitig ist Schiller so etwas aus dem Blickwinkel verschwunden, also hat für mich jedenfalls auch viel an Interesse verloren. Wir müssen uns also fragen, ob so etwas Ähnliches jetzt bei Büchner auch passiert. Ich hoffe nicht. Der Hessische Landbote hier, würde ich sagen, ist zweierlei natürlich, wenn er an den Schulen gelesen wird, kann man ihn, glaube ich, als revolutionäre Schrift nicht wirklich ernst nehmen. Das hätte doch Folgen, die an der Schule nicht erwünscht sein können, sage ich jetzt mal von der Institution Schule her. Und hier ist ja die Rezeption, wie man gerade in Frankfurt vor kurzem gesehen hat, geht ja von außerhalb des etablierten Bildungsinstitutionen aus. Hier sind es also die jungen Protestler, wie schon 1968, die diese Schrift für sich entdecken. Die anderen, Woyzeck ist natürlich ein offenbar wirklich gut lesbares Stück auf den Schulen von nach allem, was ich höre. Das hängt auch damit zusammen, zum Teil, dass das Stück relativ rätselhaft ist, dass man auch mit ihm machen kann. Es ist nicht zu Ende geschrieben. Man weiß gar nicht genau, wie die Szenen angeordnet sind. Also für interaktiven Unterricht ist Woyzeck wunderbar geeignet. Das können Sie mit Maria Stuart nicht machen. Da liegt alles fest, hier dagegen nicht. Selbst die einzelnen Szenen sind rätselhaft. Also ich habe viel mit Schülern zu tun, die Woyzeck lesen, weil die Lehrer zu uns kommen in die Forschungsstelle in Marburg und sich das also bei mir Rat holen wollen oder hören wollen, was jetzt ein Experte dazu sagt. Und ich merke, wie groß das Interesse ist und wie viel man ihnen noch an Einzelheiten zeigen kann, die sie nicht kennen und wie gut sie in der Regel diese Texte auch gelesen haben. Also der Text muss Schüler offenbar aus verschiedenen Gründen, stilistischen Gründen, thematischen Gründen ansprechen.
Ja, Sie haben eben schon angedeutet, dass Sie eine Auskunftsstelle für Georg Büchner sind. Darüber werden wir gleich reden. Ja. Aber vorher kommt Ihre zweite Musik, die Sie ausgewählt haben. Sie stammt aus der Oper Boris Godunow von Modest Mussorgsky. Wir befinden uns im Kreml, im Zimmer des Zaren. Seine Tochter Xenia beweint den Tod ihres Bräutigams. Ihr Bruder, der Zarewitsch Fjodor, versucht sie aufzumuntern. Es singen Olga Trifonova und Slata Bulicheva. Es spielt das Kirov-Orchester St. Petersburg unter der Leitung von Valeri Georgiev. HR2 Doppelkopf ist heute der Büchner-Forscher Burkhard Dedner zu Gast. Ich heiße Hans Sarkwitsch. So, Herr Dedner, nun kommen wir zu Ihrer eigentlichen Arbeit, zur Forschungsstelle Georg Büchner an der Marburger Universität. Welche Aufgaben haben Sie sich da gestellt?
Die Hauptaufgabe ist die Erforschung der Vormärzliteratur als Ganze. Und dann vor allen Dingen der Literatur Georg Büchners und speziell eine Ausgabe sämtlicher Werke Georg Büchners mit Quellendokumentation und Erläuterungen fertig zu machen.
Also das ist jetzt zusammengepackt, das alles. Da steckt ja allerhand dahinter, nämlich zum Beispiel halt die Werkausgabe von Georg Büchner. 18 großformatige Bände. Es gibt ja schon eine ganze Reihe von Werkausgaben des an sich ja schmalen Werks von Georg Büchner. Wenn man die 18 Bände sieht, kann man da auf ganz andere Ideen kommen. Warum ist diese Edition nötig?
Der erste Grund war sicherlich, dass die Texte nicht alle in der Form gelesen waren, wie wir es von heute in der Literaturwissenschaft erwarten. Vieles, was den Umkreis der Texte, also zum Beispiel die Entstehungsgeschichte anging, war unklar. Einzelne Texte, viele von den Texten waren auch gar nicht richtig gelesen. Das gilt also zum Beispiel für die philosophischen Schriften. Der Umkreis der naturwissenschaftlichen Schriften, in welchem Zusammenhang sich das bewegte, war nicht klar. Es geht also auf der einen Seite darum, für uns darum, Texte herzustellen, die den neueren wissenschaftlichen Maßstäben entsprechen. Das heißt gleichzeitig auch Textbewegungen klarzumachen, wie sich Texte verändern, wie Texte nach und nach entstehen. Das ist das eine. Dann geht es uns darum, festzustellen, wie diese Texte mit anderen Texten zusammenhängen, welche Quellen der Autor benutzt hat, diese Quellen selbst noch einmal darzustellen, sodass ein Leser sich selbst ein Bild darüber verschaffen kann. Und dann schließlich als letztes die Texte Stück für Stück Wort für Wort zu kommentieren. Also wir fragen bei jedem Wort, das wir lesen, gibt es da irgendwelche Fragen, die man an dieses Wort stellen kann? Ist das Wort wirklich klar, was es bedeuten soll? Wie ist die damalige Wortbedeutung gewesen? Und wenn immer wir etwas finden, was uns mitteilenswert vorkommt, dann stellen wir das dar. Deshalb ist also der sogenannte Apparat zu diesen Texten sehr lang geworden und aus meiner Sicht wahrscheinlich das wirklich wichtiger an der Ausgabe. Lassen Sie mich vielleicht noch ein Wort dazu sagen, gerade weil Sie sagen, es sei so wenig Text da. Das ist natürlich die Chance für uns. Wenn Sie das Gleiche jetzt mit Thomas Mann machen würden, das ginge nicht, das würde endlos dauern. Und ist, ohne Thomas Mann nahezutreten, sind diese Texte auch nicht wert. Büchner schreibt sehr viel gedrängter, sehr viel konzentrierter, so dass man tatsächlich bei Büchner in jedem Satz Fragen hat. Die Sätze scheinen auf den ersten Blick vielleicht klar, auf den zweiten werden sie schon unklar, weil man feststellt, die sind mit anderen Texten verzahnt. Da wird etwas anzitiert, gibt es Anspielungen darauf. Es werden Informationen mitgeteilt, von denen wir gar nicht mehr genau wissen, was die bedeuten. Man muss das alles nicht wissen. Die Texte funktionieren auch auf der üblichen Oberfläche, mit der wir Texte lesen. Aber der Gewinn, den man hat, wenn man diesen Fragen nachgeht, scheint mir ganz immens.
Aber Sie haben es ja auch nicht einfach bei der Bearbeitung der Werkausgabe, denn die Überlieferung ist ja ziemlich kompliziert.
Ja, der komplizierteste Fall ist bekanntlich Woyzeck, wo wir nicht wissen, in welcher Reihenfolge die Handschriften entstanden sind, was eigentlich die gültigen Handschriften sind und was nicht. Das heißt, ich glaube, inzwischen wissen wir auch das. Wir mussten unter anderem eine Röntgenanalyse der Tinte durchführen, um in das Wirrwarr der Handschriftenabfolge Gewissheit hineinzubringen. Und dann sind die Texte zum Teil nicht lesbar. Sie sind für den Autor selbst geschrieben und jeder, der selbst für sich selbst schreibt und viel schreibt, mit der Hand schreibt, der weiß, man macht zum Teil Notizen, die man selbst nach 14 Tagen schon nicht mehr richtig lesen kann. Und das ist jetzt hier auch passiert. Zum Teil sind die Texte auch früher schon mal chemisch behandelt worden und dadurch nicht mehr recht lesbar. Hier sind auch noch offene Fragen da. Wir haben nicht alles klären können und wir machen jetzt gerade eine neue Ausgabe oder einige Mitarbeiter für die wissenschaftliche Buchgesellschaft. Da sind wieder ein paar neue Lesungen drin. Also derjenige, der das vor 8 Jahren gemacht hat, ist jetzt noch einmal über die Texte gegangen. Jetzt kann er plötzlich einiges lesen, was er damals nicht lesen konnte. Und so wird es weitergehen, bis man das fast alles dann wirklich entziffert hat.
Und ist mit Ihrer Werkausgabe auch dann Streits unter den Büchner-Forschern über bestimmte Lesarten dann jetzt endgültig mal zu Akten gelegt?
Nein. Also selbst die Röntgenanalyse, die wir durchgeführt haben, hat sofort dann wieder die Skeptiker herbeigerufen, die gesagt haben, das könne man gar nicht machen. Tinte sei halt mal mehr und mal weniger mit Wasser verdünnt, aber das ist Unsinn. Davon hängt diese Röntgenanalyse wirklich nicht ab, von der Verdünnung oder Verdickung der Tinte und auch einige anderen Sachen sind nicht hundertprozentig lösbar. Für mich gilt der Satz, Wissenschaft ist im ständigen Fortschreiten und eine Behauptung gilt, solange sie gut begründet ist und nicht von jemand anderem widerlegt wird. Und ich nehme an, dass eine ganze Menge der Behauptungen, die wir jetzt aufgestellt haben, im Laufe der nächsten 20, 30 Jahre widerlegt werden. Das ist völlig in Ordnung. Stört mich auch überhaupt nicht, denn auf diese Art kommen wir der Wahrheit immer näher. Wir haben sie nicht gepachtet.
Haben Sie denn bei Ihrer Arbeit etwas gefunden, wo Sie sagen, ach, das ist jetzt für die Büchner-Forschung was ganz Revolutionäres?
Also ich war zum Beispiel sehr stolz darauf, dass ich glaube, die Entstehungsgeschichte der Lenz-Erzählung gut rekonstruiert zu haben und nachweisen kann, dass einige Teile dieser Erzählung ein ganz früher Entwurf sind. Das sind Textteile, die fast identisch sind mit der Quelle, die Büchner benutzt hat. Und dass Büchner also diese Erzählung so schreibt, dass er langsam erst von seiner Quelle sich lösend seinen eigenen Stil findet. Und das ist ein ganz merkwürdiger Stil, nämlich er erzählt diese Erzählung ohne eigentlichen Erzähler. Das heißt, aus der Personenperspektive heraus, was erstens sowieso ganz ungewöhnlich ist für die Literatur des 19. Jahrhunderts und noch dazu völlig ungewöhnlich, wenn die Figur, die dargestellt wird, Wahnsinnsschübe hat oder jedenfalls psychisch offensichtlich erkrankt. Das schien mir, hat ein völlig neues Licht auf diese Erzählung geworfen. Das ist jetzt nicht eine Frage, dass wir einen Text an dieser Stelle neu gelesen hätten, sondern wir können genauer erklären, wie der Text zustande gekommen ist und welches der eigentlich gültige Text auf letzter Stufe ist.
Und Sie haben, glaube ich, auch bei Wojciech noch ein Ereignis aus Darmstadt gefunden, was dazu passt.
Ja, das wäre so etwas, also man wusste immer, dass Büchner im Wojciech einen Kriminalfall zugrunde legt, einen Mord, der in Leipzig 1821 geschehen war. Und wir haben, oder eine Mitarbeiterin, Frau Fehring, hat einen Text gefunden, der jetzt einen Darmstädter Kriminalfall darstellt und der haarscharf auf das Ende von Wojciech passt. Wir wussten immer oder wussten schon vor dem, dass sich Wojciech am Ende seine blutige Kleidung in dem dortigen Teich, also im großen Wog, wäscht. Dafür gibt es einige inhaltliche Indizien und jetzt wissen wir, dass Büchner sich tatsächlich davon hat anregen lassen, weil dieser Mörder genau das tut, was Wojciech am Ende des Stückes macht.
Ja. Natürlich darf bei Ihrer Musikauswahl auch ein Stück aus der Oper Wojciech von Alban Berg nicht fehlen. Sie haben sich das dramatischste Duett ausgesucht, nämlich den Mord an der untreuen Marie. Allerdings werden wir den Mord nicht hören, sondern das Anfangsduett. Es singen Angela Denoke und Bo Skoffhus. Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg leitet Ingo Metzmacher.
Der Nachttag fällt,
wer kalt ist, den friert nicht mehr, dich wird beim Morgentau nicht frieren.
Was sagst du da?
Unser H2-Doppelkopfgast ist heute der Büchner-Forscher Burkhard Dedner. Die Fragen stellt Hans Sarkowitsch. Und eine hätte ich noch. Warum veraltet das Werk von Georg Büchner nicht? Warum ist es immer noch so frisch heute?
Ich kann vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung etwas dazu sagen. Ich hatte auch irgendwann gedacht, dass mich das Werk langweilen würde. Also jetzt sitze ich 25 Jahre an diesem Werk und das tut es überhaupt nicht. Das hängt damit zusammen, dass es rätselhaft ist. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Büchner sieht Personen von verschiedenen Seiten, Situationen von verschiedenen Seiten. Er überrascht durch neue Blicke auf denselben Gegenstand. Er überrascht durch die gedrängte Sprache, die er hat, die Witze, die er macht. Er ist ein ausgesprochen witziger Autor, so dass man ich auch jetzt noch sicher bin, dass ich das, die Stücke wieder lesen kann und etwas entdecken kann, was ich vor dem nicht wusste. Ich nehme ein Beispiel vielleicht aus der Szene, die wir gerade hatten. Wojciech hier also, aber auch Wojciech sagt zu Marie, setz dich, Marie. Ich hatte immer angenommen, das sei noch eine Art von Zärtlichkeit. Denn diese Mordszene zeigt auch einen zärtlichen Wojciech, zärtlicher als er jemals zuvor gewesen ist. Dann lese ich in einer Quelle, möglichen Quelle, jedenfalls einer Fallgeschichte, wie ein Mörder sagt, er habe zu seiner geliebten Lene gesagt, setz dich, Lene. Und das habe ich gesagt, weil ich sie auf diese Art besser erstechen kann. Und dann bekommt plötzlich, das hat so etwas von Kippfiguren ähnlich, der Satz hört sich vollkommen anders an, als ich ihn vor dem gesehen habe. Ich weiß auch nicht, welcher Satz jetzt richtig, also welche Lesung richtig ist. Aber das passiert immer wieder, dass man Neues an ihm entdeckt. Das Zweite, das auf jeden Fall dazu gesagt werden muss, ist die Breite des Werkes. Das Werk ist ja ganz kurz, was die Textmenge angeht, aber kein Drama wiederholt sich, sondern jedes Stück ist anders geschrieben. Eine Komödie ist dazwischen, Wojciech ist ganz anders als Dantons Tod. Das Gleiche gilt jetzt natürlich, also die Breite des Werks für das, was Büchner sonst noch gemacht hat, dass er Naturwissenschaftler war und zwar nicht, wie normalerweise angenommen wird, ein materialistischer Naturwissenschaftler, sondern ganz im Gegenteil eher der romantischen Naturphilosophie angehangen hat. Das wissen wir jetzt erst seit Neuerem. Gibt ein völlig neues, wiederum einen völlig neuen Blick auf ihn. Das ist also auf jeden Fall das gewesen, was mich bei der Stange gehalten hat die ganze Zeit, sodass ich keine Langeweile empfunden habe.
Ja, und noch eine persönliche Frage zum Schluss. Nach 25 Jahren Büchnerforschung, Werkausgabe ist fertig. Was machen Sie jetzt?
Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich überlege gelegentlich, ob der Ruhestand nicht vielleicht doch auch seine Vorteile hat. Wir machen jetzt erstmal im nächsten Jahr die Ausstellung und im Augenblick bin ich ziemlich unter Druck mit allen möglichen Sachen. Danach wollen wir bei der DFG Gelder beantragen, um die Buchausgabe in eine Netzausgabe zu überführen. Wenn es nach unseren Wünschen geht, wäre es eine offene Ausgabe, die jederzeit weiter verändert werden kann, so dass sie die neueren Ergebnisse der Büchnerforschung dann wieder aufnehmen kann. Mal sehen, ob das klappt. Sie können mir ja alles Gute
dafür. Ja, keine kleinen Projekte, das sind auch die nächsten Jahre gut gefüllt. Ja, herzlichen Dank, Burkhard Detner, Büchnerforscher aus Marburg, für Ihren Besuch hier im HR2 Doppelkopf. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans Sarkowitsch.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.